Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in Wahrheit und Liebe. Amen. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Buch des Propheten Micha, Kapitel 6, die Verse 6 bis 8. Buch Micha, Kapitel 6, die Verse 6 bis 8. Und da hören wir wie folgt. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an vielen tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretungen geben? Meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Der Prophet Micha verkündigt hier dem Volk Israel, in dem sich zu der damaligen Zeit soziale, politische und menschliche und auch die gottesdienstlichen Ordnungen auf dem Wege der Auflösungen befanden, das nahende Gericht, aber auch zugleich das zukünftige Heil. Er tritt der frommen Lüge und Heuchelei entgegen mit der Vollmacht Gottes. Wenn es da heißt, einige Kapitel zuvor, in Micha Kapitel 3, ich aber bin voll Kraft, voll Geist des Herrn, voll Recht und Stärke. Und er hält der Gewissenlosigkeit die Forderung Gottes vor, die in dem Volk grassierte. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und genau auf diesen Vers 8 wollen wir heute Morgen unseren Blick richten. Und dabei ist leider hier die Übersetzung von Martin Luther sehr ungenau. Denn wörtlich müsste es eigentlich ja heißen, Recht tun, Liebe zur Barmherzigkeit und demütig zu wandeln mit deinem Gott. Und diese Frage ist auch in der Gegenwart, trotz aller dunklen Wolken am Horizont, in dieser Welt noch nicht verstummt. Nämlich die Diskussionen über die Werte, die in der Gesellschaft zu gelten haben, spiegelt die Tatsache wider, dass der Mensch, der natürliche Mensch, wissen will, was richtig ist und was falsch ist. Und dabei geht dieser natürliche Mensch natürlich von ganz anderen Werten aus, wie wir Gotteskinder. Er geht davon aus, dass diese Werte nämlich in ihm selbst zu begründen sind, nämlich als das, was der Mensch für gut hält, soll eben auch gut sein. So seine Ansicht. Generell kann man also sagen, dass der Mensch das für gut hält, was ihm das Gefühl gibt, über sich selbst bestimmen zu können. Eben genau das, was der Mensch seit dem Sündenfall gegenüber Gott will, in seiner Rebellion. Das geht dann so weit, dass die sogenannten Menschenrechte nach der Charta der UNO, die sich etwa in der Forderung nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit konkretisiert, als das höchste Gut angesehen wird. Nicht nur von Staaten, Ländern, sondern auch von den Menschen selber. Und dann kommen wir zu dem Problem aber auch, wer denn der richtige Ausleger dieser sogenannten Menschenrechte ist. Wer sagt zum Beispiel, was Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit bedeuten? Verkündet dies die Stimme des Volkes, des jeweiligen Landes oder die gar einer Partei, eines Parlamentes oder der sogenannten geistigen Elite eines Landes? Und dabei merken die Menschen überhaupt nicht, wie sie von dem Zeitgeist, der herrscht, überrollt werden und bestimmt werden. Letztendlich wissen wir aber, dass nur Gott sagen kann, was für den Menschen gut ist. Denn der Bibel zufolge steht der Mensch nicht in freier Selbstbestimmung da, sondern er ist Gottes Geschöpf und daher immer seinem Schöpfer verantwortlich. Doch wie wir gerade gehört haben, versucht leider der natürliche Mensch auch im Blick auf sein Verhältnis zu Gott, seine eigenen Vorstellungen immer wieder zu entwickeln. Und dabei entsteht dann das, was man gemeinhin Religion oder Religiosität nennt, ohne aber in Wirklichkeit einen fundamentierten Gottesbezug zu haben. Dazu gehört eine eigene Vorstellung auch mit einem Bild von Gott, nur nicht eben nach dem Gott der Heiligen Schrift. Das heißt, der Mensch bastelt sich so seinen Gott, wie er ihn haben möchte, nicht wie er uns hier überliefert wird. Und wie wir wissen, lässt sich Gott nicht in ein Bild einfangen. Diese Gottesbilder sind deswegen oder deshalb Götzenbilder. Sie entsprechen nicht der biblischen Wahrheit. Eine weitere menschliche Vorstellung ist auch, dass man als Mensch Gott etwas opfern müsste, um ihm gnädig zu stimmen. Und diese Vorstellung kritisiert Gott in unserem Predigttext heute Morgen, den der Prophet Micha hier verfasst. Und von daher stellt der Prophet zunächst die Frage in Vers 6, womit soll ich mich denn Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Das ist die zentrale Frage doch eines jeden Menschen, der sich mit Gott beschäftigt und der in einer Beziehung auch mit Gott treten möchte. Der glaubt, dass es Gott gibt, dass er da ist, der empfindet gewiss, dass er ihm auch etwas verantwortlich ist und weiß, dass er vor ihm schuldig ist. Denn sein Gewissen bezeugt ihm das, dass er nicht eben alles getan hat, was er hätte nach Gottes Wort tun sollen. Das führt uns dann automatisch zu der Frage, wie man denn Gott gnädig stimmen könnte oder kann. Der Prophet Micha sagt uns dazu weiter in unserem Text, soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen, mit einjährigen Jungstieren? Wird wohl der Herr gefallen haben an vielen tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretungen geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Wir wissen, so sehr Gott im mosaischen Bund angeordnet hatte, bestimmte Opfer zu bringen, so wenig ging es ihm um ihr Opfer an sich, also darum, dass die Menschen ihm mit ihren Opfern gnädig stimmen. Die Opfer und der Kult waren vielmehr Teil einer Erziehung weg vom menschlichen Opferkult hin zu dem einen großen und wirklich notwendigen Opfer in Jesus Christus. Deshalb ließ Gott sein Volk auch damals schon wissen, was Asaph so schön in Psalm 50 sagt, denn alles Wild im Wald ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Felde ist mein. Weil also Gott der Geber aller Gaben nun mal ist, darum ist es auch unsinnig, wenn man meint, indem man ihm etwas zurückgebe, könne man sein Wohlgefallen auf sich ziehen. Ausdrücklich verwirft hier der Prophet Micha diese Überlegung, mit einer großen Menge an Opfern begangene Sünden stillen zu können. Was aber steht dem nun entgegen? Nun, da heißt es weiter im Psalm 50, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten dein Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Daran sehen wir, dass es Gott hier nicht darum geht, dass Menschen vor ihm Großes leisten, dass sie hohe Opfer bringen oder ihn mit ihrem Engagement zu überzeugen versuchen. David sagte dazu in Psalm 51, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Und das ist es, ihr Lieben, was Gott bei einem Menschen sucht und was in seinen Augen gut ist. Besser als alle religiösen Übungen und Riten, besser als alle gedankenlosen, hergesagten Gebete oder Lieder, die wir singen. Wir sehen also, dass der Mensch Gott mit seinem Handeln ehren soll. Das steht hier im Vordergrund. Und das bringt dann natürlich auch die Frage für sich, wie sieht das nun im Einzelnen genau aus? Das wollen wir nun mal näher betrachten. Uns ist doch bewusst, dass Gott es doch viel lieber sieht, wenn Menschen mit ihren Sünden zu ihm kommen und bei ihm Hilfe suchen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass der natürliche Mensch gar nicht eingestehen will vor Gott, dass er ein Sünder ist. Der Mensch hält sich grundsätzlich für gut. Keiner will vor ihm als schuldig dastehen. Viel lieber leugnen dann die Menschen ihre Sünden und bemühen sich, etwas Gutes zu tun, oder stürzen sich auch in gewisse Religiositäten. Das ist die Natur des Menschen. Ich bin doch nicht schlecht. Ich tue hier Gutes, tue da Gutes, aber ein Sünder? Nein, das bin ich nicht. Und das nützt trotz allem den Menschen nichts. Denn Gott wird diese Menschen, die sich für gut und gerecht halten, nicht rechtfertigen. Aber die, die ihre Sünde erkennen, dass Gott sie mit vollem Recht der Verdammnis preisgibt, die werden zu ihm kommen und ihn bitten, Herr, sei mir Sünder gnädig. Das sind diejenigen, die vor Gott gerecht sind, nämlich in seinem lieben Sohn. Und wenn man das einmal erkannt hat, dass man wirklich verloren war und ist und bei Gott Gnade und Vergebung gefunden hat, dann wird man auch genau das tun, was im letzten Vers unseres Predigttextes heute Morgen steht, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor Gott. Recht zu tun heißt also, das zu tun, was Gott gebietet. Denn Recht ist das, was Gott gebietet und nicht der Mensch. Natürlich stehen wir bei dieser Aussage sofort wieder vor der Frage, ob denn unser Heil aus dem Tun des Gesetzes kommt oder nicht. Ob wir dann, wenn wir tun, was Gott gebietet, auch seine Gnade erlangen. Es muss uns aber im Licht der Heiligen Schrift allen klar sein, dass das eben nicht möglich ist. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt nicht aus den Werken des Gesetzes. Gottes Gebote zu halten heißt doch zuerst, sie zu hören, sie zu erkennen und sich selbst im Licht dieser Gebote zu beurteilen. Und wer das tut, der wird seine Gerechtigkeit vor Gott eben nicht in seinen Werken finden. Er wird vielmehr seine Sündhaftigkeit erkennen und bekennen, dass er Gottes Gebote übertreten hat. Und so wie der Herr selbst sagt, wenn ich nur ein Gebot übertreten habe, so habe ich das ganze Gesetz gebrochen. Und wenn ich das Recht bekenne, dann ist auch Gott treu und gerecht und vergibt die Sünden um Christi willen. Wunderbare Botschaft des Evangeliums. Wer nun im Hören auf das Wort Gottes lebt, wer mit Gott wirklich eins geworden ist in dem Sohn und weiß, dass er gesündigt hat und den Zusagen im Evangelium glaubt, der wird sein Leben eben nicht dafür hergeben, Böses zu tun, sondern er wird tun, was er im Licht der Gebote Gottes als richtig erkannt hat. Er wird das auch dann wieder tun, wenn er wieder in Sünde gefallen ist. Wir haben das Problem, dass wir immer nach wie vor noch Sünder sind. Wir sind zwar gerechtfertigt in Christus, aber die Sünde, die haftet nach wie vor an uns an. Jedem Einzelnen. Bei mir angefangen. Und wenn wir gefallen sind, dann dürfen wir das vor unserem Herrn bekennen. So wie wir alle Tage unsere Unvollkommenheit, unsere Halbherzigkeit, vielleicht auch oft unser nutzloses Geschwätz vor anderen Menschen oder unseren Neid auf andere oder die Begierden, die wir haben, eben als Sünde erkennen und dafür um Vergebung bitten. Das ist unser Alltag. Und das sei gesagt, wenn einem bewusst ist oder bewusst geworden, gemacht wurde vom Herrn, dass da irgendwo Sünde ist in meinem Leben, dann sollte man auch nicht mit der Buße verzögern. Der Feind möchte uns das gerne immer einreden. Du bist so ein schlechter Sünder. Du kannst jetzt nicht beten, aber davon sollten wir uns nicht beirren lassen. Gerade dann, wenn es uns schlecht geht, sollten wir vor dem Herrn treten, wenn uns Sünden bewusst geworden sind. Lasst euch nicht davon abbringen, vor den Herrn zu treten im Gebet, ohne es zu bekennen. Denn je länger wir warten, umso größer wird dann auch die Gottesferne wieder. Und der Feind hat noch mehr Möglichkeiten, uns in Schwierigkeiten, in Sünde und in Anfechtungen zu bringen. Was Gott also gefällt, ist, ihn eben zum Gott zu haben und ihn in allen Nöten anzurufen, bei ihm Vergebung und ewiges Leben zu suchen. Er will unser Gott sein, indem wir ihm im Blick auf unser zeitliches und ewiges Leben vertrauen und beides aus seiner Hand empfangen. Und wer das tut, der tut recht. Das wird auch deutlich an dem, was Gott durch den Propheten Samuel an den König Saul damals sagte, im 1. Samuelbuch, Kapitel 15. Da sagt er, meinst du, dass der Herr gefallen habe an Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde, wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Recht tun, das betrifft also alle sittlichen Normen, auf denen verantwortungsbewusstes Handeln von uns Gotteskindern sein Fundament hat. Wir sehen dadurch, wie Gott mit uns in Kategorien des Rechts umgeht. Und er will auch, dass wir uns an sein Recht halten. Weil Gott eben ein Gott des Rechts ist, will er auch, dass in seinem heiligen Volk bürgerliches und soziales Recht als Recht des Herrn gehalten wird. Bedenken wir, das gesamte Gesetz Israels, das Mose dem Volk übermittelt hat, ist Gottes Recht. Aber um es nochmal zu sagen, so wenig uns seine Gesetze retten können, so sehr betreffen sie unser Leben und so sehr findet der Glaube an Jesus Christus doch seine sichtbare Gestalt auch im Tun dessen, was Gott geboten hat. Und dazu gehört auch, eben in Barmherzigkeit oder Güte zu lieben. Das ist im Grunde dasselbe wie das Liebesgebot unseres Herrn. Liebe zur Liebe, zur Freundlichkeit oder Treue. Das besagt die Wortverbindung hier im Grundtext. Und an dieser Stelle wird uns dann deutlich, dass dies nur im Einswerden mit Gott möglich ist. In uns selber haben wir diese Dinge nicht. All unsere Liebe hat Gott uns erst in seiner erlösenden und heilsbringenden Liebestat in Jesus Christus geschenkt, wie es Johannes so schön in seinem Evangelium sagt. Die Liebe Gottes zu Gott entfremdeten in der sündenverderbenden Menschheit führte die Hingabe seines Sohnes herbei, deren Ziel Rettung und neues Leben für uns ist. Und diese Botschaft zählt nur immer darauf, dass wir die Liebe Gottes in Christus ergreifen, in ihr bleiben und dadurch von ihr auch umgestaltet werden. Und dann ist es uns auch möglich, oder dann können wir auch unserem Nächsten vergeben. Wir müssen es nicht automatisch tun, aber wenn der an jemanden schuldig geworden ist, einsieht, dass er falsch gehandelt hat und ihn darum bittet, wird er ihm in gleicher Weise gnädig sein, wie Gott ihm gnädig gewesen ist. Ihr Lieben, lasst uns immer wieder davon her kommen und uns betrachten, wie gnädig der Herr uns in seinem lieben Sohn gewesen ist. Und lasst diese Liebe in uns ständig wachsen, auch untereinander, in der Geschwisterliebe, dass wir dementsprechend da miteinander umgehen. Denn das ist ja auch der Sinn der Bitte im Vater Unser. Wir haben es heute Morgen ja noch nach der Gebetsgemeinschaft gebetet. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und Gleiches lehrt auch unser Herr Jesus Christus im Gleichnis von dem sogenannten Schalksknecht im Matthäus-Evangelium Kapitel 18. Der seinem Herrn eine unbezahlbar hohe Summe schuldete, aber sie von diesem aus lauter Barmherzigkeit erlassen bekam. Dann aber ging er zu seinem Mitknechte, der ihm einen viel geringeren Betrag schuldete, und forderte diesen ein. Und als dieser ihm um Geduld bat, ließ er aber nicht locker und verlangte von ihm auf einen Schlag die volle Rückzahlung. Und wie wir alle wissen, verurteilte unser Herr dieses Gebaren und macht damit deutlich, dass die bei Gott erfahrene Vergebung von uns sich auch in einem neuen Verhältnis zu den Menschen, insbesondere natürlich zu unseren Glaubensgeschwistern, niederschlagen soll. Die Liebe zur Barmherzigkeit entspricht also dem Liebesgebot unserem Herrn Jesus, der ausdrücklich das neue Gebot der Bruderliebe formuliert hat, als er sagte in Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und möge uns das immer in Erinnerung bleiben, mit derselben Liebe, wie der Herr uns lieb hat, sollen auch wir unseren Nächsten lieb haben. Und wo diese Dinge nicht in Ordnung sind, das möge ein jeder bei sich bedenken, der möge den Herrn um Vergebung bitten. Auch müssen wir hier noch Gottes Freundlichkeit gegenüber allen Menschen nennen. Denn er lässt ja, wie die Schrift sagt, die Sonne nicht nur über den Guten aufgehen, sondern auch über die Bösen. Er lässt es zum Beispiel zu, dass Menschen ihn verlästern, ihn gar für tot erklären oder sich als Atheisten bekennen. Er lässt es zu, dass Gottlose seinen Kindern mit Gewalt begegnen oder sie gar töten, wie es in manchen Ländern der Fall ist. Oder unsere Gemeinden anzünden, uns die Kinder wegnehmen. Oder uns als Christen an den gesellschaftlichen Rand drängen. Doch bei all dem ist Gott auch da langmütig und freundlich, weil er will, dass die Menschen Zeit haben zur Umkehr. Wer sich indes der Barmherzigkeit Gottes verschließt und Gott verachtet, der wird mit absoluter Sicherheit einst im Gericht den Zorn Gottes zu spüren bekommen. Er wird in der unendlichen Verdammnis eines Tages seinen Irrtum beklagen. Und somit ist Gott eben nicht ein eitler, blutrünstiger, kleinlicher und in sich selbst verliebter Gott, wie ihn die Atheisten heute darstellen, sondern ein Gott, der wirklich barmherzig ist und dem, der ihn um Gnade und Vergebung bittet, auch wirklich das Erbetene schenkt. Doch das setzt etwas noch voraus, nämlich die Demut Gott gegenüber. Mit dieser dritten Forderung nach Demut fordert der Prophet Micha eine Art Grundhaltung des Menschen. Er soll sich als ein solcher wahrnehmen, der vor Gott und unter Gott steht und nicht neben oder gar über Gott. Hierbei geht es um die ganz grundlegende Einsicht, dass wir Menschen Geschöpfe sind und Gott der Schöpfer und nicht umgekehrt, wie es die natürlichen Menschen gerne hätten. Und auch wir Gotteskinder haben uns nicht selbst gemacht und wir können auch nicht frei über uns verfügen. Wir wurden nicht gefragt, ob wir auf die Welt kommen wollten und zu welcher Zeit oder gar in welchem Land wir geboren würden. Wir haben es auch nur in beschränktem Maß in der Hand, ob wir gesund bleiben oder krank werden. Und wir werden von ihm auch nicht gefragt, wann unser Leben enden darf. Sprich, wann wir heimgehen dürfen. Das alles liegt in Gottes Händen. Und dann kann es durch einen scheinbar zufälligen Unfall oder gar vielleicht sogar durch einen Mord passieren, dass uns heimholt. Und dann sollte uns auch bewusst sein, dabei tut er nichts Unrechtes, wenn er uns auf die ein oder andere Art sterben lässt, denn es entspricht seinem Recht, dass er seinerzeit Adam im Paradies verkündet hat, als er ihm sagte, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Aus diesen Gründen ist es notwendig, dass wir auch Gott immer wieder aufs Neue fürchten lernen. Haben wir noch diese Gottesfurcht in uns? Denn rechte Gottesfurcht ist doch davon gekennzeichnet, dass wir erkannt haben, wie wir wirklich sind, nämlich letztendlich Gottes Geschöpfe. Und von daher gehört es zu der uns anstehenden Demut, realistisch unsere Grenzen zu erkennen und auch diese zu akzeptieren. Und damit meine ich auch, dass jeder von uns den Platz, in den Gott ihn hineingestellt hat, eben auch als Gabe Gottes annimmt. Und dabei sollte uns auch klar sein, dass nicht jeder die gleichen Gaben und Neigungen haben kann. Und die Anerkennung all dessen ist ein Zeichen der Demut, ihr Lieben. Vor allem aber ist die Einsicht wichtig, dass wir vor Gott Sünder sind, die gerechtfertigt werden, ohne es verdient zu haben. Und das sollte unser und muss unser stärkstes Motiv zur Demut vor Gott sein. Denn wir wissen, dass Gott den Hochmütigen widersteht. Die Demütigen aber hat er lieb. Und deshalb muss unsere Demut in vier Richtungen weisen. Zum einen Demut vor Gott selbst, das heißt, sich unter die gewaltige Hand Gottes demütigen und diejenige Einstellung einzunehmen, die man vor Gott hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist auch Demut vor Geschwistern innerhalb der Gemeinde. Damit meine ich ein schlichtes Annehmen jeder Demütigung, zum Beispiel, wenn man als niedrig behandelt wird, was man ja vor Gott zu sein behauptet. Denn durch Demut achtet man den anderen höher als sich selbst. Und zum Dritten, diese gleiche Demut gilt auch vor unseren Mitmenschen in dieser Welt. Erst wenn man auch nach außen hin aufrichtig ist und sich selbst nicht verschont und nichts beschönigt, was bei einem nicht in Ordnung ist, bekommt doch unser Zeugnis vom Herrn und seinem Evangelium vor dieser gefallenen Welt Glaubwürdigkeit. Und dieser Ernst von uns wird dann auch in dieser Welt Anerkennung finden, der sich nicht durch fromme Formeln von den Mitmenschen abschirmt, sondern sich mit unter das Gericht Gottes stellt. Und das weckt letztendlich auch eben Vertrauen zu unserem Herrn Jesus Christus. Und zum Vierten, Demut und Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber. Gott selbst ist der Wahrhaftige, und als sein Kind muss man der Lüge, oder müssen wir der Lüge in jeder Form absagen. Darin liegt der Schlüssel aller Weisheit. Den Mut und die Vollmacht zur Demut gewinnt man durch die Erlösung Christi nur am Kreuz. Denn dort verzichten wir auf alle angemaßte Größe und allen sogenannten Selbstruhm. Martin Luther sagte einmal Folgendes zum Thema Demut. Die wahren Demütigen sehen nicht auf den Lohn und die Folgen der Demut und haben keine Ahnung, dass sie demütig sind. Daher kommt es dann, dass ihnen die Ehre allezeit unerwartet widerfährt und ihre Erhöhung unvermutet kommt, denn sie haben sich einfältig an ihrem geringen Wesen begnügt und nie nach Höhe gestrebt. Die falschen Demütigen aber wundern sich, dass ihre Ehre und Erhöhung so lange ausbleibt. Und ihr heimlicher, falscher Hochmut fühlt sich gar nicht wohl in seinem geringen Stand, sondern denkt nur immer höher und höher. Und das ist es auch, was wir in dieser Welt erleben, ihr Lieben. Der Mensch wird immer hochmütiger. Man versucht sich immer mehr auf die Stufe Gottes zu stellen, ob es im wissenschaftlichen Bereich ist, im medizinischen Bereich ist. Ja, wir lesen manchmal da unglaubliche Berichte, was für Versuche durchgeführt werden. Der Hochmut des natürlichen Menschen kennt keine Grenzen. Halten wir zum Schluss fest, das, was vor Gott gut und recht ist, und was unsere Grundlage für unser Glaubensleben ist und sein soll, wollen wir heute da neu lernen und festhalten in dem, was wir gehört haben, nämlich, dass Gott sich zu uns herabgeneigt hat in seinem lieben Sohn Jesus Christus, den er gesandt hat und in ihm und seinem Evangelium das Gute und Rechte offenbart hat. Wer also Gott haben und das Gute tun will, den weist Gott an, hier an diesen seinen Sohn zu glauben. Denn er allein hat Gottes Gebote gehalten und Gottes Recht verwirklicht. Und er hat uns so sehr geliebt, dass er für uns in den Tod gegangen ist. Und das ist es auch immer wieder, dass wir uns von Christus her verstehen lernen müssen, ihr Lieben. In ihm haben wir nur all diese Dinge, die wir selber nicht haben. In ihm, die uns der Vater im Himmel zurechnet. Und selber haben wir das nicht. Wir können wohl wachsen in unserem Glaubensleben, auch in unserem Heiligungsleben, das sollen wir auch tun. Und wenn wir in der Liebe zum Herrn stehen, dann ist das der Ausdruck tiefster Verbindung mit dem Herrn. Und so werden wir von Gott auch erkannt, und alles dient uns zum Besten, auch das vermeintlich Schlechte in unserem Leben. Ist unser Glaube in der Liebe tätig, bringt der Geist als erstes die Frucht der Liebe. Dann erkennt er das Leiden als Zeichen eben der liebenden Hand Gottes, die ihn nicht lässt und in der Züchtigung heimsucht. Die Kraft der Liebe überdauert auch den Tod, denn die Liebe hört niemals auf, wie es der Apostel Paulus im Korintherbrief sagt. Sie ist auch Teil der zukünftigen Welt, der neuen Schöpfung, auf die wir warten, an der sie jetzt diese Liebe, an der sie jetzt bereits schon hier uns Anteil verleiht auf Erden. Dessen, was noch zukünftig ist. Und nicht zu vergessen wäre auch noch, dass durch diese Liebe in Christus schließlich auch alle sozialen Ordnungen von innen bei uns her erneuert werden. Das betrifft die Ehe, das Verhältnis von Eltern und Kindern, in der Familie, die Beziehung von Herrn und Sklave, das Arbeits- und das Dienstverhältnis von uns. Und das ist auch immer wieder das Fundament für unsere Ordnung, dass wir die Ordnung Gottes einbehalten, wie sie schon gegeben wurde im ersten Buch Mose. Wenn die Ordnung Gottes nicht mehr stimmen, dann stimmt es auch bei uns nicht mehr. Wenn die Dinge verwechselt werden, wenn die Dinge vertauscht werden. Am Freitag war ich draußen vom Haus, ging zum Auto Und wir haben direkt bei uns einen Kindergarten um die Ecke und dann bringen morgens die Mütter die Kinder dorthin. Und dann kam von der einen Seite ein schreiendes Kind runtergelaufen, die Mutter hinterher. Von unten kam eine Frau mit einem Hund, der hinter der Katze her war, die er gesehen hatte. Nun rief die Frau dem Hund hinterher, bleib stehen, du sollst nicht hinter der Katze herlaufen, und zog an der Leine und konnte den Hund so einigermaßen wieder bändigen. Die Frau, die hinter dem Kind her, hinter ihrem Kind herlief, rief, du hörst genauso schlecht wie der Hund, und fing an zu lachen. Das ist ja nicht die Ordnung Gottes, ihr Lieben. Da gibt es eigentlich nichts zu lachen. Wenn die Kinder nicht mehr die Stellung genießen in den Familien und Ehen, die sie von Gott gegeben haben, dann stimmt's nicht. Nicht umsonst gehen auch so viele christliche Ehen den Bach runter. Oder auch Familien. Die Ordnungen Gottes müssen eingehalten werden. Und das eben durch die Liebe in unserem Herrn Jesus Christus. Das dürfen wir mitnehmen. Und bedenken wir, unser Herr selbst hat in seiner Demut vor Gott, seinem Vater, gelebt, dass er es nicht wagte, den Willen seines Vaters zu versäumen und um seines eigenes Wohlergehens willen. Demut muss auch bei uns vorhanden sein und ist somit allein eine Frucht des Glaubens in unserem Leben. Darum wollen auch wir im Glauben an das Evangelium, im Vertrauen darauf, dass Gott in seiner Freundlichkeit mit uns ist und immer für uns sorgt, unser Leben führen im Tun des Rechten, in der Liebe zu unserem Nächsten und in der Demut vor Gott im Himmel. Amen.